Hallöchen, Popöchen und Halloa und damit herzlich willkommen zum Bilobby Podcast, deinem Lieblingspodcast hier im Neuland. Heute sind wir besonders energiegeladen, denn wir reden heute über Energie. Wer hätte es gedacht? Heute wieder mit dabei sind nicht nur Marc.
Hi, ich bin energiegeladen.
Und Morris?
Ich finde die kriminelle Energie von Janis heute gut. Er hat so ziemlich bei jedem YouTuber, den man kennt, geklaut.
Lass ein Abo da.
Und meine Wenigkeit, sondern auch noch unser Special Guest, Markus. Bedauerlicherweise geht sein Mikrofon nicht und seine Tastatur ist ebenfalls spontan in Flammen aufgegangen. Aber wir hoffen, dass auch diese bei dieser Episode, auch wenn seine Tastatur wieder funktioniert, wieder freundlich in den Kommentaren ist. Und nachdem wir vor dem Podcast alle nochmal die Finger in die Steckdose gesteckt haben, um alles über Energie zu erfahren, können wir nun starten und ich gebe nun ab an unseren Star-Elektriker, der schon bewiesen hat, dass er mit Strom umgehen kann und eine Videoleuchte auf Batteriebetrieb umgerüstet hat, Marc.
Warte, was?
Haben wir unsere Themen schon vorgestellt?
Also ich glaube, erstmal finde ich super das Intro, das war echt stark, da haben die 400 Volt echt reingehauen.
Zu finden ist das toll übrigens auf Marks YouTube-Channel. Ich fand diese Streifenanimation da voll cool. Habe mir das letztens mal wieder angeschaut und meinte, ja.
Ich habe gerade keine Ahnung, wovon du redest, aber
ich finde es. Du hast doch mal dieses Videolicht, wo 6 Doppel-A-Batterien reinkommen, das hattest du doch mal umgerüstet auf USB und mit Powerbank.
Genau, und dann haben wir einen Spannungskonverter, ja, stimmt.
Ja.
Deswegen sind wir Experten.
Allein aus diesem Grund. Vor 3 Jahren, meine Güte.
Ja. Wie die Zeit fliegt. Genau, haben wir Feedback erhalten?
Nein.
Offensichtlich cool. Nicht, wir sind immer noch so grottig wie vorher.
Genau, heute ist ja, wie du schon gesagt hast, dann ist die Episode sehr energiegeladen, weil es halt um Energie geht. Das ist der Witz dahinter, falls es jemand noch nicht verstanden hat.
Nur noch mal eine kurze Zwischenfrage. Ich weiß, ich stelle viele Zwischenfragen, aber wir ignorieren das Thema, dass wir letzten Monat die Folge ausfallen lassen haben vollkommen und lassen einfach das Video stehen, was Janis hochgeladen hat, oder?
Ja, ich habe eigentlich gedacht, so in der Folge zu erwähnen, dass es irgendwie GEMA gesperrt sei oder irgendwie sowas, was irgendwie plausibel klingt, aber
okay.
Ja, wenn wir schon sagen, es kam keine Folge, dann ja, es kam keine Folge.
Ja. Danke, tut uns Morris. Leid oder so.
Ja.
Wir tun einfach so, als wäre das letzte Mal eine Folge gekommen und machen jetzt einfach weiter.
Wir hatten ja die Supersat-Sonderfolge, von daher.
Genau, eben. Das hatten wir natürlich geplant, dass wir das zu dem Zeitpunkt ausstrahlen wollten.
Genau, das hat uns nicht kalt erwischt.
Die Folge haben wir ja nicht zweimal hochgeladen, ne?
Nein.
Nein.
Überhaupt nicht.
Nein. Das kann uns niemand beweisen, weil es niemand schaut.
Stimmt. Doch, 21 Leute hatten das Video ursprünglich mal geschaut gehabt.
Ach, verdammt.
Ich weiß nicht, wie viele davon wir waren.
Ich glaube, ich war 20
Mal.
2.
Okay.
Geht nicht auf.
Aber ihr merkt, wir sind sehr energiegeladen. Ich übersteuere immer noch und ich habe 80-prozentige... Okay. Wir sind halt sehr energiegeladen und sind richtig fresh dabei, mal wieder eine Folge zu machen.
Genau, ja, da wird einem ganz warm ums Herz.
Ja.
Genau, denn wir reden heute über Heizungen. Und zwar... Keine Ahnung, irgendjemand hat uns unser Dokument geschrieben mit den ganzen Ideen. Warum will Diktator Habeck uns alle enteignen? Und was bringen teure Stromheizungen gegen Clean H2-Ready Gas? Und dann wollen wir noch ein bisschen über E-Fuels reden. Also so dieses ganze Mix aus Zukunftsenergien und die Energien, die wir in 10, 20, 30 Jahren nutzen werden oder vielleicht nicht nutzen werden. Genau, weiter geht's mit der E-Welt, bei der genau das wieder das Thema ist. Also da wird Janis nochmal genauer schauen, wie E-Fuels so sind, auch im Vergleich zu normalen E-Autos. Es wird wieder ein bisschen längerer Part, dass sich auch von vielen Leuten gewünscht wurde, dass die E-Welt wieder ein bisschen prominenter wird. Und dann kommen wir zu den weltbewegenden News, zu der Zahl des Monats und dann ist es auch schon zu Ende.
Ende.
Hey.
Ja, genau, Energie.
Ich
habe gefühlt ein Déjà-vu. Also das meine ich nicht, weil wir die Folge beim letzten Mal schon machen wollen, aber haben wir nicht eine unserer ersten Folgen auch über das Thema Energie gehabt?
Ja. Das erste war Klima und Digitalisierung.
Technologie und Klimaschutz war die erste. Zweite war Apples Fotofilter. Gott, ist das lange her. Bundestagswahl.
Scroll mal durch.
Reichelt.
Ach ja, der Reichelt kommt nachher auch wieder.
Ja. Die Themen werden nicht besser.
Oh, Spoiler-Alarm.
Also ändern sich nicht.
Nee, aber ich denke, wir haben schon mal drüber geredet, auch weil so in den letzten ein, zwei Jahren das Thema Energie ein bisschen präsenter wurde, habe ich das Gefühl. Aber wir haben noch nie wirklich so geredet in Richtung, was ist die große Zukunftsaufgabe unserer Generation? Beziehungsweise nicht unserer Generation, denn ich glaube, das Durchschnittsalter von Wählern ist so, das Medianalter von Wählern ist so bei um die Mitte bis Ende 50. Das heißt, so die Generation. Genau. Und da jetzt speziell zu den Heizungen gab es in den letzten Wochen sehr viel Krawall. Ich nenne es mal Krawall. Vielleicht gab es auch ein paar Prügeleien im Bundestag oder so, aber davon hat man jetzt nichts mitbekommen.
Ich finde es toll, vorstellen, dass der deutsche Standard für Krawall ist, dass sich Leute im Bundestag streiten und wir dann vielleicht mal kurz nach Frankreich rüber gucken und den Krawall da sehen, wenn es Krawall gibt. Also die deutsche Art des Krawalls ist sehr...
sehr zahm, entspannt. Oder?
Ja.
Also da diskutieren die Bundestagsmitglieder und in Frankreich, da brennen sie ja schon an, richten die Guillotine hin und so weiter.
Ja. Ja. Zugegebenermaßen in Frankreich ging es nicht um Energie. Vielleicht ist das ja da anders.
Ah, da geht's im Sommer wieder um Energien, das wird wieder
spannend. Alter, Marc, du tust mir leid.
Danke, warum?
Ich bin jetzt auf 50% Recording-Level und übersteuere trotzdem stellenweise.
Okay.
Du hast das Mikrofon einfach weiter weg vom Mund.
Ja. Ich habe das Gefühl, ich untersteuere, obwohl ich jetzt im neuen Recording-Raum hier bin.
Hast du eine Abstellkammer gekauft, oder?
Nein.
Ich finde es ganz gut, dass wir professionell wie immer unsere technischen Details schon in der Folge ausdiskutieren.
Ja. Nee, es wird keine technisch schöne Folge werden. Das finde ich ein bisschen schade, aber es ist so. Heizungen.
Ja. Heizungen. Technisch schön.
Genau.
Nein, du hast das erste Thema übersprungen.
Ach so, was braucht die Zukunft? Stimmt. So, also generelle Frage, was müssen wir in der Zukunft machen?
Wir müssen abhängig von nicht erneuerbaren Rohstoffen werden.
Das klingt erstmal nach einer schlechten Idee.
Habe ich gesagt, abhängig?
Ja.
Sorry, wir müssen unabhängig.
Ich wollte erstmal warten, ob das irgendwie so ein Plot-Twist ist oder sowas. Ob da noch irgendwas kommt.
Ich wollte unabhängig sagen. Sorry.
Wir müssen abhängiger von Öl werden, ja. Nein, wir müssen unabhängiger von Öl werden, denn die letzten ein, zwei Jahre haben uns gezeigt, ist vielleicht nicht ganz so gut, wenn wir abhängig davon sind. Denn Deutschland. Ja,
falls jemand trotzdem noch Interesse hat, Mausboard bei sich im Garten demnächst.
Welchen Garten?
Genau.
Ich meine, das ist eine dumme Idee und darum machen wir ja sowas auch nicht weiter von demokratisch weniger stabilen Ländern wieder Rohstoffe einzukaufen. Das wäre dumm, wenn man das nach Russland wieder tun würde, nicht wahr? Saudi-Arabien? Nee, was war's?
Aserbaidschan und Saudi-Arabien.
Ah, perfekt. Ja. Zwei perfekt demokratisch stabile Länder.
Indien ist auch nicht so gut, aber ein bisschen besser. Nee, genau, das ist das Problem. Deutschland hat keine Rohstoffe. Wir haben ein bisschen Steinkohle gehabt. Jetzt haben wir ein bisschen weniger Dörfer dafür. War ein fairer Tausch. Aber ansonsten haben wir nichts. Wir haben ein bisschen Gas, glaube ich, in der Nordsee, aber auch nicht so viel, dass es ausreichen würde. Was heißt, wir sind komplett abhängig vom Ausland, dass die uns Gas liefern. Und wenn wir, sagen wir mal, von einem Autokraten Gas liefern lassen, zum Beispiel 60% unseres gesamten Gases, warum auch immer wir das machen sollten, und er uns kein Gas mehr liefert, damit wir seinen Krieg unterstützen, dann könnten wir Probleme haben. Aber ich denke auch sonst können wir Probleme haben, denn das Gas ist nicht unendlich, oder?
Nein, ist es nicht.
Zumindest nicht, dass das aus dem Boden
kommt. Ich habe deine Frage beantwortet. Ich weiß jetzt nicht, worauf du weiter hinaus willst.
Ich hätte irgendwas Blumigeres erwartet. Okay, ja, wie ausschweifend oder so. Ich will darüber hinaus, wir haben nicht unendlich viel Gas. In ein paar Jahrzehnten ist alles Gas weg, heißt, wir müssen jetzt so langsam schon umsteigen, vor allem weil Heizungen, die sind ja 30 oder 40 Jahre in Gebrauch. Das heißt, was wir heute machen, entscheidet die nächsten Jahrzehnte. Und deswegen gibt es ein neues Gesetz, oder soll es ein neues Gesetz geben? Ich glaube, es wurde noch nicht beschlossen.
Wieder gute Recherche.
Ja, das war so ein Wink an dich, Moritz, im Grund mal zu recherchieren.
Ja, ja, ich hab's verstanden.
Gut, wir verstehen uns schon. genau, hat Habeck vor ein paar Wochen ein Gesetz vorgestellt, damit wir schrittweise von Gasheizungen weggehen. Und zwar besagt das Gesetz so ungefähr, und Moritz kann es gleich nochmal sagen, denn er hat sich vorbereitet, dass bei künftigen Heizungen, wenn man sie einbaut, 65% davon erneuerbar sein soll, von dem Rohstoff, den die Heizungen brauchen. Und Gas ist Stand heute nicht erneuerbar. Und Kohle und Öl auch nicht, so als Hinweis.
Da stimme ich dir zu. Und das Ganze wurde übrigens noch nicht beschlossen, sondern es wurde bisher nur vom Bundeskabinett beschlossen und es folgt jetzt das parlamentarische Verfahren im Bundestag und Bundesrat.
Genau.
Aber es wurde auch schon vorher, wurden schon Entwürfe geleakt, woraufhin dann größtenteils FDP und CDU erstmal aufgesprungen sind, weil verbreitet wurde, dass alle Heizungen ausgetauscht werden müssen ab 2024, glaube ich, Anfang 2024. Was, so wie ich das verstanden habe, nicht richtig war, sondern was einfach populistisch war.
Und bei einer Modernisierung soll halt gleich eine frische Heizung eingebaut werden.
Richtig.
Irgendwie so eine zu 65% mit erneuerbaren Energien betreibbare Heizung.
Richtig. Ja, das ist wichtig für später noch. Da kommen wir nochmal drauf zurück.
Und daraus mal CDU, CSU ich finde jetzt den Tweet nicht so schnell wieder, aber was sehr populistisches in Richtung, ja, die wollen, und die bösen Grünen, die wollen die Heizung verbieten.
Ja.
Ab jetzt müssen Deutsche frieren.
Genau,
die können auch gar nicht mehr heizen.
Genau so hätte es in der Bildzeitung stehen können.
In der Bildzeitung stand auch, Habecks Heizhammer würde uns 590.000 Euro kosten. Ich kann den Artikel nicht ganz lesen, weil Adblock, und dafür will ich Adblock jetzt wirklich nicht deaktivieren. Nein, ich kann aus der Vorschau sehen, dass das für drei Häuser gilt und sagen wir so, wer drei Häuser hat, hat nicht viel Mitleid bei mir. muss man so sagen. Nee, die Bild geht da wirklich sehr stark drauf ein und sagt, dass es uns alle kaputt machen würde, arm machen würde und so weiter. Weil jeder sofort seine Heizung tauschen muss und so weiter. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, das stimmt einfach nicht. Und Morris kann ja genau sagen, was genau gelten muss, damit man seine Heizung überhaupt austauschen muss. Denn es muss jetzt nicht zum 1.1. jeder eine Wärmepumpe haben, oder?
Nein, genau. Es gilt Folgendes: Wenn eine neue Heizung eingebaut wird, so muss diese zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden, aber auch wirklich nur, wenn eine Heizung ausgebaut wird. Wenn eine bestehende Heizung zum Beispiel repariert werden kann, kann diese auch noch repariert werden. Und selbst wenn eine bestehende Heizung nicht mehr zu reparieren ist, kann diese für etwas länger geltende Übergangsfristen als den 1.1.2024 auch noch beibehalten werden. Es geht also in erster Linie ab dem 1.1.24 wirklich nur um Neueinbauten von Heizungen. Zum Beispiel beim Neubau eines Hauses oder wenn man sowieso gerade die Heizung ausbaut. Genau. Dann muss diese zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden können.
Okay. Ich habe auch vor kurzem so ein Boomer-Meme gesehen, dass Deutschland jetzt das einzige Land sei, das mit Strom heizt und so weiter. Und das ist auch falsch. Es gibt schon andere Länder, die das machen tatsächlich.
Dänemark zum Beispiel.
Genau, Dänemark seit ungefähr 10 Jahren. Ich glaube, Österreich jetzt auch seit dem 1.1.
Die haben
das
damals,
war ja mein
Lieblingsargument
damals mit Finnland, Norwegen und Co., also die nordischen Länder. Das erste Argument, was ja kam, in Deutschland sind die Winter doch viel zu kalt dafür, dass man da Wärmepumpen betreiben kann. Ja, die Länder mit dem höchsten Anteil. Genau, die skandinavischen Länder sind die Länder mit dem höchsten Anteil an Wärmepumpen. Und ich glaube, gleich ein bisschen kälter als in Deutschland.
Ja gut, das mediterrane Stockholm, der kennt's nicht.
Die haben auch Solaranlagen auf dem Dach, also von daher.
Ja, wobei es gibt da einen Unterschied und der ist in Deutschland, glaube ich, ziemlich wichtig. Deutschland hat einen der höchsten Strompreise der EU. Von den Gaspreisen her ist es, glaube ich, ziemlich okay, da gibt es nicht viel Ausreißer, aber Deutschland ist ziemlich teuer von den Strompreisen. Und da Wärmepumpen ja Strom brauchen, soweit ich weiß, ist es halt so, dass sich Wärmepumpen hier in Deutschland erst sehr viel später lohnen als eine ganz normale Gasheizung, weil Gas im Vergleich so viel billiger ist.
Noch.
Genau, also in Skandinavien, in dem Land Skandinavien, sind die Wärmepumpenstrompreise ja unter 20 Cent pro Kilowattstunde normalerweise.
Ich glaube, da haben ein paar Länder jetzt ganz schön was mitzureden mit deiner Aussage.
Nein, das ist schon in Ordnung. Genau, und ich glaube, das könnte ein Grund sein, warum Wärmepumpen hier in Deutschland nicht so gefragt sind bis jetzt. Und weil Deutschland, ich glaube, europaweit als zweitletzter ist bei dem Ausbau von Wärmepumpen hinter Großbritannien.
Okay.
Weil eben
Strom so teuer ist. Darf ich da eine kurze Frage stellen an dich?
Darfst du?
Ich lese gerade zum Beispiel Dänemark. Also ich bin gerade bei Statista. Ich meine, wir haben ja vorher unsere Zahlen rausgesucht. Und
Dänemark hat auch teure Strompreise.
Ja. Dänemark hat auch teure Strompreise, Tschechien auch. Norwegen inzwischen auch, zumindest für die geringen Stromverbräuche, also sage ich mal Singles und Co., also eher Nicht-Familien. Da unterscheidet sich das tatsächlich dann kaum so zu den deutschen Strompreisen.
Okay, von wann sind die Daten? Denn so in den letzten ein, zwei Jahren ist ja alles verrückt geworden. Juni letzten Jahres. Ja, meine Daten sind ein bisschen älter, habe ich mit absichtlich so gewählt, weil die letzten ein, zwei Jahre sind verrückt
macht
gewesen.
Macht bei einer historischen Betrachtung ja Sinn, wenn du sagst, dass es historisch sich deswegen langsam entwickelt hat, macht das Sinn. Das stimmt,
wir wollen
nur die aktuellen Zahlen reinwerfen.
Wollen es jetzt nicht nur historisch betrachten, sondern auch in die Zukunft gehend und was können wir da über Strom- und Gaspreise sagen?
Falsches Thema, Marc.
Ich bin sehr überrascht, dass es nicht in die weltbewegenden News rankommt.
Ja, tatsächlich wundert es mich auch. Es kann ja noch werden. Kannst du deine ursprüngliche Frage nochmal wiederholen? Ich musste so drüber lachen, dass ich es vergessen habe.
Genau, die Gas- und Strompreise sind ja historisch gesehen so, wie sie sind. Aber wie wird sich das in Zukunft entwickeln?
Nun ja, also bei den Strompreisen, also wir können jetzt von Idealtypen ausgehen, aber bei den Strompreisen muss ja näher damit rechnen, dass gerade die teuren Werke jetzt abgeschaltet werden. Und wer sich an unsere damalige Energiefolge erinnert, weiß ja inzwischen, wie das Stromsystem funktioniert. Wenn ich nochmal die kurze Zusammenfassung, das teuerste Kraftwerk entscheidet bei dem Strommarkt, Stromoptionenmarkt, wie auch immer es heißt, darüber, wie teuer der Strom für alle Kraftwerke ist. Und da die Atomkraftwerke bisher immer die teuersten Werke waren und die ja jetzt abgeschaltet werden, könnte man beim Strom davon ausgehen, dass es günstiger wird. Vorausgesetzt, wir in Deutschland haben nämlich ein anderes Problem, nämlich kein Strommangel, sondern ein Leitungsmangel. Unser Problem ist tatsächlich, dass wir zu viel Strom im Norden produzieren, weil da haben wir die ganzen Windkraftwerke und ähnliches. Und nur, ich glaube, zwei große Stromtrassen sind es, die in den Süden gehen, die dann natürlich in gewissen Situationen massiv überlastet sind, weswegen es regelmäßig in Baden-Württemberg den tollen Redis gibt und der ganze Strom irgendwo ins Ausland verkauft werden muss, weil ansonsten unsere Stromnetze plopp machen würden. Nicht, weil wir zu wenig Strom haben, sondern weil wir zu viel Strom über die Leitung schicken müssen. Aber unabhängig davon, ist es davon auszugehen, dass die Strompreise sinken werden, vor allem, weil dann tatsächlich auch ein paar mehr Leute aktuell erkannt haben, dass erneuerbare Energien gar nicht so scheiße sind. Wen überrascht's? Anders sieht's bei den Gaspreisen aus. Wir kaufen weiter von Diktatoren ein. Und das hat ja sehr gut funktioniert. Ich meine Autokraten, Entschuldigung, ich will nicht beleidigend sein.
Ja, vor allem muss man bedenken, bei den Gaspreisen ist wieder den CO2-Preis, der halt dafür sorgt, dass Dinge, die CO2 ausstoßen, teurer werden in den nächsten Jahren. Und der ist gerade bei, ich glaube, 25 Euro pro Tonne CO2. Und der Preis für die nächsten Jahre so ein bisschen exponentiell steigen. Heißt, es kann sein, dass 2040 allein der CO2-Preis beim Gaspreis 6 Cent oder so ausmacht. Also es gab Zeiten, da hat das Gas insgesamt keine 6 Cent gekostet und in ein paar Jahren kann es sein, dass Gas 6 Cent kostet plus die Kosten, die man eben hat. Also Gas wird teurer, Gas wird seltener und was man vielleicht auch ein bisschen beachten muss, sind die Skaleneffekte. Denn wenn jeder auf eine Wärmepumpe umsteigt, wird weniger Gas gebraucht. Was aber auch heißt, dass so Sachen wie die Gasleitungen, die die Stadtwerke bereitstellen, für immer weniger Nutzer, die das nutzen, dann eben da die Kosten aufgeteilt werden müssen und die Gaspreise dann da auch hochgehen.
So, jetzt wird der Boomer von nebenan sich so denken, ha, habe ich doch gleich gesagt, die Grünen machen uns alles kaputt mit ihren erneuerbaren Energien. Was würdest du darauf jetzt entgegnen, Marc?
Also der Boomer von nebenan spricht sehr viel schwäbischer als das, was du gerade von dir gegeben hast.
Bist du mal draußen gewesen und hast deine Nachbarn beobachtet? Das sind kaum noch Urschwaben.
Marc, ich beobachte immer seinen Nachbarn. Ich kriege dauernd Snaps, wie er seine Hühner
ja, wobei, von dem anderen beobachtet. Du wohnst jetzt in einem anderen Wohnort. Du hast recht, Marc. Vielleicht hast du da wieder mehr Schwaben. Du wirst da mehr Schwaben. Entschuldigung, du wohnst ja nicht in einem Ort, du wohnst in einer Stadt.
Ja.
Oh.
Die Hälfte der Stadt ist mit mir verwandt. Über 5 Jahre oder so.
Inzest.
Ja, nein.
Das ist ein Spaß für die ganze Familie.
Nachdem wir Marcs Familienverhältnisse weiter geklärt hätten, zurück zu meiner Ursprungsfrage, Marc. Würdest du
was
sagen,
dass
deswegen ob das eine negative Entwicklung ist, um das so zu sehen? Weil ja doch aufgrund dann der erneuerbaren Energien und der Wärmepumpen doch das Gas ja teurer wird.
Sagen wir so, es ist eine Entwicklung, die sein muss. Also Gas wird tendenziell die nächsten Jahre langfristig betrachtet, Gas wird teurer werden und Strom wird billiger werden. Okay, vielleicht wird es nicht sehr viel billiger werden, der Strom, aber Strom wird billiger werden und Gas wird teurer werden. Das wird passieren, das wird weltweit passieren und wir als Deutschland können das weder aufhalten noch sonst irgendwie beeinflussen. Und da die Grünen nicht in jeder Regierung der ganzen Welt sitzen, denke ich mal, dass da nicht die Grünen dran schuld sind, sondern dass es einfach eine allgemeine Entwicklung ist, weil sich die Welt eben weiterentwickelt. Und was wir jetzt machen können, sind zwei Dinge. Erstens könnten wir, also entweder wir könnten weiterhin auf Gas setzen. Dann haben wir in 20, 30, 40, 50 Jahren noch Gasheizungen und alles wird sehr viel teurer. Und dann merken wir vielleicht irgendwann, wenn die dritte Diktatur zu uns sagt, dass sie kein Gas mehr zu uns liefert, dass das vielleicht doch keine gute Idee ist, wenn alle Nachbarländern schon viel weiter sind und nicht nur klimatechnisch, sondern auch finanziell dann besser aufgestellt sind.
Aber höre ich jetzt den Boomer mit der Schnappatmung sagen. Was ist das denn mein Problem? Die Jugend von heute will doch eh nicht mehr arbeiten. Sollen die sich darum kümmern?
Morris, was für eine Heizung hast du gerade?
Ich glaube eine Ölheizung tatsächlich.
Jannis, was hast du für eine Heizung?
Gas vor einem Jahr eingebaut oder vor 2 Jahren eingebaut.
Okay, ich habe eine Pelletheizung.
Marc, was hast du für...
Okay, und ich frage euch, ihr seid ja so grün und öko und jung und so, warum habt ihr nicht eine klimaneutrale Heizung?
Weil ich hier nicht wohne. Weil ich hier nicht wohne. Weil ich nur Mieter bin, genau.
Genau, wir jungen Menschen, wir sind Mieter. Für uns sind eigene Wohnungen, eigene Häuser ein großes Luxusgut und wir können das nicht beeinflussen.
Ja, aber das heißt, wenn ihr zu faul zum Arbeiten seid.
Weil die Welt anders geworden ist, meine Güte. Das heißt, wenn der Boomer sagt...
Willst du etwa sagen, das liegt daran, dass man früher für 3 Monate arbeiten sich schon ein Haus kaufen könnte und heute man damit nicht mehr im Regelfall seine Studiengebühren abbezahlen kann, die es in Deutschland zum Glück nicht gibt?
Ich will jetzt nicht sagen, dass zum Beispiel meine Großeltern so in den 40ern, nee, nicht 40ern, in den 50ern sich ein Haus gekauft haben, wo man heutzutage 3 Häuser drauf bauen würde, für, glaube ich, 25.000 D-Mark oder so. Aber Häuser bauen ist teurer geworden, ja.
Ich habe tatsächlich sogar durch Zufall am Wochenende von ein paar Freunden erfahren, die halt ein Haus kaufen wollen, beziehungsweise kaufen / erben wollen. Und da war der Grundstückspreis,
den sie damals
bezahlt haben, 4.000 D-Mark.
Ja.
Das ist damals eine komplett andere Zeit gewesen. Jetzt haben wir haben Wohnungsknappheit, wir haben Baugrundstück, also je nachdem, wohin man guckt, Baugrundknappheit. Die Leute
können wir da doch mal ganz kurz zwischengrätschen, bitte? Die kaufen / erben wollen. Haben die da was geplant?
Sie kaufen es von ihren Großeltern, quasi.
Oder erben es halt, ne? Je nachdem, welcher Fall früher eintritt. Okay. Ja, aber darum soll es heute ja eigentlich gar nicht gehen.
Nein.
Richtig.
Ich dachte mal, ich bringe nur eine andere Stimme rein, nicht, dass uns vorgeworfen wird von unseren 0 Zuschauern, dass wir immer nur die Perspektive der jungen Generation vertreten.
Ja, finde ich gut, dass du bei meinem Nachbar eingebrochen bist und ihn jetzt vors Mikrofon stellst.
Bitte schön. Gut.
Ja, was ich damit sagen wollte, wir jungen Menschen, wir leben alle zur Miete. Und wir können null beeinflussen, welche Heizung da eingebaut wird. Das heißt, wenn dieser Boomer, wie heißt der Boomer, Morris?
Was ist denn so ein klassischer Boomer-Name?
Heinz.
Hendrik.
Wenn der Boomer Heinz Hendrik, wenn die im 16 Wohnungen oder so gehören, weil er die irgendwie in den 80ern billig gekauft hat oder so, und eine Gasheizung einbaut, dann trägt er nicht die Kosten dafür, die er zum Heizen braucht. Er trägt nicht die Gaskosten. Die da drin wohnen, aber schon. die sagen, die Kosten, und die Kosten werden in Zukunft steigen fürs Gas, aber haben keine Möglichkeit, es zu ändern. Und deswegen finde ich zumindest, ist es gut, dass wir jetzt ein Gesetz haben. Einerseits, weil wir früher oder später eh umsteigen müssen, und je früher wir das tun, desto billiger wird das. Und andererseits, weil es ohne Gesetz genügend Boomer gibt und genügend Leute, die ihre Wohnsituation und ihre Energiepolitik nicht beeinflussen können, die dann eben sonst im Nachteil wären.
Das stimme ich dir zu.
Und was sagt der Boomer Heinz Hendrik?
Keine Ahnung, der freut sich gerade scheinbar sehr über die E-Fuels, so wie es im Dokument aussieht.
So ungefähr. Okay.
ja, ich wollte noch kurz über H2-Ready-Gas sprechen.
Achso.
Was auch so ein bisschen, sagen wir so, es ist so ein Gedankenkind der FDP.
Wen wundert's?
Und zwar, dass wir einfach nichts ändern müssen, aber in Zukunft irgendwann sind unsere Gasheizungen Wasserstoff-ready und dann werden die einfach mit Wasserstoff beliefert.
Eben.
Ja, ich kann das halt schon verstehen aus Perspektive der FDP. Weißt du, die vertreten hier die Unternehmergedanken und es lässt sich halt immer schlecht Geld mit Ressourcen verdienen, die nicht begrenzt sind.
Erstens das und zweitens sind Umbauten teuer. Also wenn wir 100 Wohnungen gehören, dann würde ich jetzt nicht mehr die FDP wählen, wenn die sowas unterstützt. Ich will als Vermieter so günstig wie möglich was machen, ohne irgendwas umzubauen.
Tja, und wenn, dann möchte ich es bitte auf Kosten der Mieter machen können.
Ja, das Problem ist halt, dass so Wasserstoff im Gegensatz zu einer Wärmepumpe um den Faktor 6 bis 10 oder so mehr Strom braucht, also mehr Energie braucht. Und natürlich noch so Nebenprobleme, wie dass wir noch gar keinen Wasserstoff über Gasleitungen transportieren können und dass wir das frühestens machen könnten, wenn alle innerhalb eines Netzes auf Wasserstoff umgestiegen sind. Ansonsten müssen wir immer noch Gas liefern und das wird dann Jahre dauern, Jahrzehnte, und dann ist eh alles zu spät. Aber ja, es ist ein bequemer Weg, oder?
Genauso bequem wie das andere Gedankenkind der FDP, oder?
Weil, die Möwenpick-Steuer.
Diese Worte mit dieselben Schlagworte mit super tolle Idee der FDP, mit in der Realität nicht umsetzbar, braucht eigentlich deutlich mehr Energie als alles andere. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Jan, das möchtest du erwähnen, woher es mir bekannt vorkommt. Du hast das Wort so schön fett gemacht zwischenzeitlich.
Die E-Fuels.
Da bekomme ich gleich Gänsehaut. Oh. Und zwar Gänsehaut, wie sehr Deutschland sich mit dem Thema international mal wieder blamiert hat, nämlich als das ganze Thema in die EU ging und Deutschland damit gedroht hat, das Ganze ja nicht zu unterzeichnen, wenn halt keine Technologieoffenheit da reinkommt. Und am Ende ist jetzt doch das Gesetz so gekommen, dass E-Fuels vermutlich gar nicht so funktionieren würden. Peinlich.
Wer hätte damit denn rechnen können?
Ja.
Also, mal abgesehen, alle mal mit Ausnahme der FDP und Christoph Ploss, so ungefähr, und der Bild-Zeitung.
Ist die Bild-Zeitung nicht ein erweitertes Bein der FDP?
Ein erweitertes Bein?
Ja. Was Besseres kam mir bildlich gerade nicht in den Sinn. Sorry.
Okay.
Janis,
das steht immer noch schief. Naja.
Also wenn selbst Österreich zu dem Gesetz sagt, dass es jetzt als Schlupfloch gebraucht hat, um noch Zauderer mit auf den Weg zu nehmen, das finde ich schade, dann sollte man sich was überlegen.
Nichts gegen Österreicher, aber es sind halt wirklich Bauern, die in irgendwelchen verlassenen Bergdörfern wohnen und Inzest betreiben.
Es ist auch so ziemlich das einzige mitteleuropäische Land, was bei Russland ein sehr freundlichen Kurs fährt.
Im Verhältnis, ja.
Im Verhältnis schon.
Ich würde sogar sagen, die würden ihr Land an Russland verkaufen, hätten sie die Gelegenheit.
Genau, aber ich glaube, so weit würden sie nicht gehen, aber...
Janis, was sind E-Fuels?
Also, erstmal muss man generell bei E-Fuels unterscheiden. Es gibt die synthetischen Kraftstoffe und es gibt die Biokraftstoffe. Die Biokraftstoffe können zum Beispiel gewonnen werden aus dem Öl von Raps oder Soja oder Ölpalmen oder sogar Bioabfüllen oder anderen Pflanzen, die von Landwirten
geerntet werden. Diese Veganer, jetzt kleben die sogar schon Soja in meinen Benzintank rein.
Schrecklich. Das muss dann halt mit Maschinen so aufgearbeitet werden, dass es halt in einem Verbrenner benutzt werden kann. Und das Ganze ist sogar teilweise schon im Einsatz. Und das nennt sich im Super, nennt sich das zum Beispiel E10. Kennt man von der Zapfsäule, wenn man noch eine benutzt. Immer diese altertümlichen Dinosaurier-Pups-Autofahrer. Und beim Diesel B7, das habe ich allerdings noch nicht gesehen. Zumindest ist es mir nie so aufgefallen. Vielleicht auch, weil ich keinen Dieseltank oder Diesel getankt habe. Aber hier haben wir, bei dem eben Gesagten, haben wir schon quasi das größte Problem auch schon aufgetan. Es wird quasi aus Flächen, die sonst für den Anbau von Essen genutzt werden, wird dann, diese werden dann halt zur Kraftstoffproduktion genutzt. Und das Ganze hat auch in Asien und in Südamerika und gerade auch dort im Regenwald der quasi Lunge unseres Planeten für massivste Abholzung gesorgt. Und dabei ist die Klimaneutralität von diesen Biokraftstoffen gar nicht so sicher. Denn mal abgesehen davon, dass aus dem Auspuff halt immer noch CO2 kommt, ist in einigen Studien von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung die Rede von 83% Treibhausgaseinsparung. Und auf der anderen Seite kommt eine Studie des WWF auf ungefähr 10 bis 30 mal so viel CO2-Emissionen wie bei regulärem Kraftstoff. Das geht also von bis. Man hat doch, die einen sagen so, die anderen sagen so. Zugegeben, das vom WWF ist die krasseste Studie, die ich gefunden habe. Wobei der Gewinnung von dem Kraftstoff und auch die Torf- und Waldrodung mitberechnet wurde. Aber das passiert halt gerade schon. Wie gesagt, im Regenwald kann man das erstaunlich gut sehen. Einen genauen Wert daraus zu ziehen, ist vermutlich unmöglich bei den Biokraftstoffen. Die meisten Studien kommen allerdings zu dem Ergebnis, dass diese deutlich schlechter für die Natur und Umwelt sind, als unser derzeitiger Sprit, den wir halt jetzt derzeit in unsere Autos füllen. Und auf der anderen Seite gibt es den synthetischen Kraftstoff, den die FDP halt sehr, sehr gerne hätte. Der besteht grundlegend nur aus Wasserstoff und CO2. Und damit das Ganze klimaneutral natürlich hergestellt werden kann, wie es die FDP natürlich gerne hätte, muss der Wasserstoff natürlich aus regenerativem Strom hergestellt werden. Wenn man nun...
Ja.
Im Endeffekt ist das das.
Ja. Okay. Jetzt verschlucke ich mich. An meinen eigenen Worten. Jetzt wollte ich gerade...
An deinem eigenen E-Fuel.
An meinem eigenen E-Fuel, genau. Ist ja auch Wasser, das in meinem Mund ist.
So reicht, der trinkt den Saft einfach.
Jetzt ist ja natürlich toll, aber das ist doch... Trotzdem eine gute Methode. Ich meine, wer möchte nicht einen eventuell klimaneutralen Kraftstoff haben, der bei der Herstellung schon nur zu 45% umwandlungseffizient ist und bei dem bei der Verbrennung nochmal 70% des Wirkungsgrades verloren gehen? Ach, wer will denn nicht einen Kraftstoff haben, der ca. 10% der eingesetzten elektrischen Energie letztendlich nur in Nutzenergie umwandeln kann? Jetzt kann man ja sagen, ja 10%, aber die anderen sind doch noch schlechter. Nehmen wir dazu mal eine Übersicht der Heinrich-Böll-Stiftung. Okay, jetzt muss man an der Stelle sagen, Heinrich-Böll-Stiftung ist eine Stiftung der Grünen, bla bla bla. So, aber als Beispiel haben die genommen eine Windkraftanlage mit 3 Megawatt und 2 Stunden Produktion im Jahr. Ein E-Auto mit Batterie zum jetzigen Zeitpunkt, also von der Effizienz her, wäre mit...
Hast du gerade mein Thema?
Weiß ich nicht, ob ich da ein Thema mache. Es kam mir nur gerade. Es kann sein, dass ich... Nee, dann hebe ich es mir auf, es wird in dein Thema
später. Nein, so red ruhig weiter, ich erzähle nur gleich noch was Ähnliches.
Okay, genau. Und dort ist es so, das Auto wäre lokal emissionsfrei, weil Strom würde ja von Windkraft produziert werden. Und diese 3 Megawatt Windkraftanlage könnte von der Energieeffizienz her 1600 Fahrzeuge mit einer Laufleistung von 20.000 Kilometern pro Jahr versorgen. Ein reines Wasserstofffahrzeug, also ohne E-Fuels, also ein Elektroauto mit Brennstoffzelle, könnte circa durch diese Windkraftanlage immerhin noch 600 Fahrzeuge für 20.000 Kilometer pro Jahr betreiben. Wie wäre es denn mit den E-Fuels? Ein Auto mit Verbrennungsmotor in das E-Fuels reingepumpt werden und das dann praktisch mit diesen super effizienten, super geilen, hochleistungsteuren E-Fuels betrieben wird, könnte nur noch 250 Fahrzeuge mit einer Fahrtleistung von 20.000 Kilometer pro Jahr betreiben. Also anders gesagt, mit einer Windkraftanlage, die ja niemand in seiner Umgebung haben möchte, weil die ja die Vögel verrückt machen und schreddern oder sowas, könnte man auch gerade mal 250 Fahrzeuge mit E-Fuels betreiben. Heißt, wenn wir aktuell von den Fahrzeugen in Deutschland ausgehen, und das sind ja nicht unerheblich, und dazu kommt ja noch die Tatsache, dass viele Leute auch über 20.000 Kilometer pro Jahr fahren und wir natürlich auch noch andere Fahrzeuge als Privat-PKWs haben. Aber wir haben im Januar 2021 rund 66,9 Millionen Fahrzeuge gehabt. Das heißt, bei 66,9 Millionen Fahrzeugen müsste man bei 250 Fahrzeugen, die man haben kann, ca. 267.600 Windkraftanlagen bauen.
Ja, da sieht man, wie das Ganze sehr, sehr schnell utopisch wird.
Ja. Also zugegebenermaßen rein mit Windkraftanlagen allgemeinen Stromnetz zu betreiben, ist sowieso utopisch, aber das tut jetzt in dem Beispiel nichts zur Sache. Ja, aber die 3 Megawattstunden sind das Entscheidende. Es ist einfach vollkommen energietechnischer Schwachsinn.
Ja, das ist halt, also eher in dem, was die FDP, ich habe mir wirklich mal eine Stunde Zeit genommen und habe wirklich mal nur geguckt, was die FDP immer dazu sagt. Also nicht irgendwie auf Antworten kontert, oder wenn man das Kontern nennen kann, sondern was die so postet über DE-Fuels, als dieses Thema halt noch aktiver war, in Anführungszeichen, war ja im März jetzt aktiver, dadurch, dass halt die Abschaffung des Verbrennungsmotors im Raum stand im EU-Parlament und Wissing da halt noch zwischengegrätscht ist, weil er von Oliver Blume, dem Chef von Porsche, angerufen, ich meine natürlich, doch überzeugt wurde, dass E-Fuels ja doch toll sind, obwohl er sich im Januar noch komplett anders geäußert hat. In dem, was die FDP dort postet, klingt das wirklich alles nicht schlecht. Aber es ist halt trotzdem noch, also du verwendest quasi deine fahrende Heizung einfach weiter. So klingt es in den Posts von der FDP. Und so, das ist es halt einfach nicht. Weil davon mal abgesehen, dass die Fahrzeuge, so wie ich das gelesen habe, auch teilweise umgerüstet werden müssen, um diesen E-Fuel zu tanken. Ja, ist eben doch nicht so ohne weiteres möglich. Und davon mal abgesehen, dass es halt unglaublich ineffizient ist.
Das mögen Boomer, oder? Also irgendwelche ineffizienten Sachen nutzen, die zum Großteil nur Wärme produzieren, oder? Genauso war es ja auch bei den Glühbirnen. Die hatten ja auch, keine Ahnung, 95% oder so des Stroms ging in Wärme. Bei den Motoren Das Gleiche. Ein Großteil geht in Wärme raus.
Ja. Deswegen fand ich, das habe ich mal vor ein paar Monaten, habe ich das auf Twitter gesehen, wenn die Leute unbedingt meinen, mit ihrer fahrenden Heizung rumdüsen zu müssen, dann sollen sie das. Irgendwie ja, sowas habe ich auf Twitter gelesen und seitdem finde ich dieses Synonym für einen Verbrenner, einfach fahrende Heizung, finde ich klasse.
Das ist halt das Problem, wenn Leute halt keine Ahnung von elektrischen und energetischen Grundgedanken dahinter haben. Das sind dann nämlich dieselben, die Leute, die sich freuen, dass ihr Heizstrahler eine 100%ige Energieeffizienz hat. Ja, 90% Energieeffizienz gehen in die Heizung und die restlichen 10% gehen als Abwärme nebenbei bei den Prozessen drauf. Du hast aber immer noch 100% Wärme. Wuhu, energieeffizient, 100%.
Was denkt ihr eigentlich, warum die FDP das macht? Also was die FDP vorschlägt, schon erläutert.
Also gemein gesagt, ich glaube, die FDP versucht nur dumme Wähler zu ködern.
Nein. Das ist nur eine nette Dreingabe meiner
Ansicht nach. Oder halt wirklich dass Oliver Blume da angerufen hat.
Also wir haben da mehrere Aspekte. Ich würde sogar nicht nur den Oliver Blume damit reinnehmen. Porsche ist witzigerweise nämlich auch einer der wenigen Autohersteller, die sich darüber gefreut haben, über diese Energieoffenheit. Viele andere, unter anderem VW, waren dafür, dass man klare Vorgaben braucht und definitiv weg vom E-Motor kommen, vom Verbrennermotor vom Verbrenner. Kommen muss. Und da gibt es einige große Hersteller, die das gemacht haben. Die Chinesen sind auch bei dem Thema E-Autos gerade ganz, ganz vorne mit dabei, weil die das Thema unglaublich pushen. Wie heißen die, heißt diese, weiß nicht, Hannes, du kennst dich da garantiert aus Beyond oder so,
Beyond Meat?
BYD, Build Your Dreams.
Ja, Build Your Dreams, genau. Die sind ja, also die haben ja Reichweite in Preisklassen, das kriegt kein deutsches Auto hin.
Nee, das stimmt. Die sind auch sehr, sehr interessant. Habe ich mir auch letztens mal angeschaut. Sind sehr, sehr, also auch rein äußerlich sehr schicke Autos, erstaunlicherweise. Weil die chinesischen Automodelle, die gefallen mir sonst eher weniger. Aber Genau. Ja, die sind gerade sehr, sehr am Markt gewinnen, weil die jetzt auch in Europa immer mehr Fuß fassen. Ich habe jetzt auch schon letztens den ersten auf der Straße gesehen und sehen schick aus.
Ah ja, dann haben wir ja auch bei den E-Autos den nächsten autokratischen Staat, von dem wir uns abhängig machen können.
Yippie.
Genau, aber wo wollte ich eigentlich ursprünglich noch? Genau, warum die FDP das macht. Und der zweite Punkt, auch die Tankstellenbetreiber, der Leiter des Verbandes der mittelgroßen Tankstellenbesitzer oder wie auch immer er heißt, dieser Unternehmensverband, ist FDP relativ hohes Mitglied gewesen bis vor 2 Jahren. Und ich weiß, das hat mir beim letzten Mal beim Thema Energie nämlich auch gesagt gehabt, weil ich mich genau daran erinnern kann, dass ich das damals schon recherchiert hatte. Und das ist der Punkt. Die neuen Tankstellen, also die aktuellen Tankstellenbetreiber, freuen sich ja auch, wenn sie ihre ganzen Pumpen und alles und ihre Infrastruktur weiter nutzen können und nicht erst noch eine E-Zapfsäule hinpacken müssen. Und natürlich ist auch der Preisweg höher, weil halt bei diesen ganzen Flüssigkraftstoffen die Fluktuation halt massiv höher ist. Am Montag einen anderen Preis bieten als mittwochs, das kannst du bei Strom nicht machen. Strom ist da relativ konsistent.
Ja. Richtig.
Ja. Also ich verstehe immer noch nicht, wer die FDP als Partei der Freiheit und der Liberalität akzeptiert oder sieht, wenn die einzige Freiheit und Liberalität, die sie unterstützen, die ist für den Markt und die Unternehmer. Aber jedem das sein?
Den Markt würde ich dann nicht mal mit einbeziehen, nur für die Unternehmer, denn der Markt ist eigentlich schon selbst am Regeln, nur die FDP sagt, nee, wir wollen doch den Verbrenner noch ein bisschen.
Tja.
Ja, wir wollen Technologieoffenheit und die Möglichkeit, uns freihalten, die falschen Entscheidungen zu treffen.
Ach ja.
Ja. Wir haben ja auch noch immens viel Zeit, bevor die ganzen Kipppunkte des Klimawandels kommen, ne? Natürlich.
Was denkst du, dass wir die 1,5 Grad vor 2030 noch erreichen könnten?
Ja.
Oh. Ja. Also wir haben tatsächlich noch das Glück, Leute, mit auch der Verschlechterung der Lebenserwartung und allem, was mit dem Klimawandel einher spielt und so weiter und so fort, natürlich den sämtlichen negativen Folgen, könnten wir mit unserem Alter noch das Glück haben, dass wir die Energiekriege und den Weltuntergang nicht mehr miterleben.
Nice, aber, das trifft erst meine Kinder.
Ja, genau. Und das heißt, wir können dasselbe tun, was jeder Boomer tut. Ja, scheiß drauf, kümmert sich die nächste Generation drüber. Ha, könnt ihr auch die letzte Generation sein.
Das wäre eine gute Überleitung, wenn wir das jetzt ins die weltbewegenden News gehen würden, aber...
Ja, wir gehen nicht in die weltbewegenden News, wir reden weiter über das Thema, was ich gerade schon angeschnitten habe, außer wir haben jetzt noch was zu dem Thema E-Fuels, oder? Weil diese Frage, wie sollen wir beim Stromausfall tanken,
Gar nicht.
Ja, das trifft aber alle drei, also alle Kraftstoffarten. Da sitzt dann einer,
die Tankstellenbetreiber, die werden ab, wenn das wirklich irgendwann mal mit den Blackouts mehr... oder mehr Realität werden würde, warum auch immer, dann wird jeder Tankstellenbetreiber dazu verpflichtet, sich so ein Fahrrad mit Generator in den Hinterschuppen stellen zu müssen, damit im Zweifelsfall die Pumpen weiter betrieben werden.
Technologieoffenheit, die Generatoren müssen bitte mit E-Fuels betrieben werden. Genau. Aber Janis, du wolltest ein bisschen was zu E-Fuels und E-Autos sagen, wo ich dich ja jetzt schon ein bisschen vorgegriffen habe.
Richtig, ja, alles gut. Also im Endeffekt, das, was es an E-Fuels, beziehungsweise ja, an E-Fuels gibt, halt diesen synthetischen Kraftstoff, den Biokraftstoffen, habe ich ja vorhin schon erzählt. Und da möchte ich eigentlich auch direkt dran anknüpfen. Ich habe ein ähnliches Beispiel wie du, Moritz, nämlich wenn man nun E-Fuels mit E-Autos vergleichen möchte, macht das da am meisten Sinn, die Well-to-Wheel-Variante zu benutzen. Sprich, man schaut sich an, wie viel effizient von der Quelle tatsächlich später in kinetischer Energie, sprich am Rad, ankommt. Diese ist tatsächlich gar nicht mal so hoch. Im Schnitt sind das bei E-Fuels nur ca. 15%. Hier wird eine große Menge Energie verschwendet. Elektroautos hingegen haben einen Gesamtwirkungsgrad von ungefähr 70-80%. Man muss sich das so vorstellen, um mal ein fiktives Beispiel zu nennen. Moritz, unser sportlicher Moritz sitzt auf seinem Fahrrad und treibt einen Generator an. Hast du am Fahrrad?
Ich habe Fahrrad, aber ich bin nicht sportlich.
Ah, du hast ein Fahrrad?
Ja.
Egal. Du sagst mit deinem strampeln dafür, dass zwei Autos mit identischer Reichweite mit Treibstoff versorgt werden. Zuerst lädst du ein Elektroauto auf, nach einer Stunde steigst du ab, steckst den Stecker in deines Fahrradgenerators von dem E-Auto ab und steckst sie in eine Maschine, die halt synthetischen Kraftstoff herstellt. Steigst wieder auf und strampelst nochmal weiter. Um das Auto mit dem synthetischen Kraftstoff zu füllen, dauert das jetzt allerdings 5 bis 6 Mal so lange, bis es dieselbe Reichweite hat wie das Elektroauto. Das Elektroauto kannst du demnach mit der gleichen Menge Energie 5 bis 6 Mal so weit fahren, wie das Auto mit synthetischem Kraftstoff. Dass synthetischer Kraftstoff ineffizient ist, wissen wir. Weiß vermutlich, ich weiß nicht, ob das die FDP auch weiß oder ob das die einfach geschickt unterdrücken. Dazu kommt aber auch noch, dass er nach dieser Rechnung auch 5 bis 6 Mal so teuer wird. Sprich, wie der Strom für ein Elektroauto. Es wurde ausgerechnet, dass allein 40% mehr an erneuerbaren Energie ausgebaut werden müssen. Nur dafür, um im Jahr 2030 jedes 10. Auto mit E-Fuel zu versorgen. 40% mehr erneuerbare Energien, als wir es jetzt schon haben. Und das wäre schön, wenn wir so viel Energie überhaupt bis dahin ausbauen würden. Das ist die Well-to-Wheel-Variante. Sprich, von der Quelle der Energie bis zum tatsächlichen Einsatzort. Auf den gesamten Lebenszyklus berechnet, also auch Produktion, Betrieb und Entsorgung, muss doch jetzt aber eigentlich der Verbrenner mit dem synthetischen Kraftstoff besser sein, oder? Weil das Elektroauto hat ja diese umstrittene Batterieproduktion. Nö. Tatsächlich schneidet auch hier das Elektroauto besser ab. In einer Studie vom ICCT, das International Council on Clean Transportation, das ist eine gemeinnützige Organisation mit der Aufgabe, von Lobbyisten unbeeinflusste Forschung zu betreiben und technische, wissenschaftliche und analytische für technische und wissenschaftliche Analysen für Umweltbehörden zu erstellen. So rum. Die haben eine Studie erstellt und dabei wurden beide Arten mit einem herkömmlichen Verbrenner mit herkömmlichen Sprit verglichen. Bei Autos, die mit einem Durchschnitt, Mensch, meine Stichpunkte überschlagen sich hier gerade. Bei Autos mit einer durchschnittlichen Lebenszeit von 18 Jahren, das ist so der grobe weltweite Durchschnitt, kam das Elektroauto auf eine CO2-Reduktion von 66-77%, während der mit E-Fuels betankte Verbrenner nur auf ungefähr 27 kam. So mal ein Beispiel zu haben. Also egal in welcher Richtung man es anschaut, das Elektroauto ist ärmer im CO2, ist energetisch besser aufgestellt. Es gibt keinen Grund, weiter einen Verbrenner zu fahren. Es sei denn, man ist Diesel-Dieter und will mit seinem Pferdeanhänger mit 2 Pferden drin seine 1000 Kilometer durchballern.
Mache ich jeden Tag.
Mit 230 auf der Autobahn.
Du musst jetzt mal unterscheiden. Die meisten Leute, die so eine fetten SUVs fahren, haben gar keinen Grund dafür, einen SUV zu fahren.
Eben.
Die haben eben keinen Pferdeanhänger hinten hängen. Die haben nur einen fetten SUV.
Das dämlichste Argument, was ich mal gehört habe von einer SUV-Fahrerin, sie bräuchte es für ihren Wocheneinkauf. Da wollte ich meinen Kopf schon gegen eine Wand schlagen.
Was kauft die ein? Pferde?
Das habe ich mich nicht gefragt.
Also wahrscheinlich ist den meisten Menschen die Funktion unbekannt, Sitze im Auto umzuklappen, wenn nicht der komplette Wagen immer zufällig voll besetzt ist. Ja.
Ich sage ja gar nicht, dass das nicht bequem ist oder so. Meine Großeltern fahren ja bedauerlicherweise auch sowas, aber mein Opa beschwert sich schon bei meinem Auto, was jetzt auch nicht unbedingt tief ist, dass er da auch schon kaum rauskommt. Das ist halt manchmal ab einem bestimmten Alter auch schwierig, aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Wenn man jetzt aber sich auch die Produktion bzw. die Jobs anschaut, die daran hängen, dass ist ja tendenziell richtig, dass die an der Verbrennerproduktion wirklich immens viele Jobs auch dranhängen. Wenn man sich aber wirklich anschaut, was der Markt hier vorschlagen würde, dann sieht man, dass viele, viele große Automobilkonzerne bereits gesagt haben, dass sie vor 2035 aufhören wollen, Verbrenner zu produzieren und ihre Mitarbeitenden umschulen wollen. Um mal ein paar aufzuzählen, seit 2020 ist das die Mercedes-Tochter Smart komplett elektrisch. 2024 möchte die Citroën-Tochter DS komplett auf Elektro umsteigen. 2025 Jaguar, 2028 Citroën und Opel, 2030 Fiat, Ford, Volvo, Bentley, Cadillac, Peugeot, Alfa Romeo. 2031 möchte Mini, VW und Audi lassen sich einen Zeitraum zwischen 33 und 35. Mercedes und Renault zwischen 31 und 35 und 2035 möchte Hyundai aussteigen. Das ist das zumindest von den Bekannten. Aber auch die haben es schon dabei. Oder um es in der Sprache der FDP auszudrücken, der Markt hat bzw. ist am Regeln. Und ohne die FDP und ohne Porsche. Die Ineffizienz von Elektroautos ist bekannt und bewiesen. Und selbst der Markt ist schon am Regeln und hat gesagt, dass der Verbrenner tot ist. Nur der kleine Volker liegt wie ein Kind weinend am Boden.
Ich bin mir unsicher, aber hast du gerade gesagt, dass die Ineffizienz von Elektroautos bewiesen ist? Oder habe ich mir das eingebildet? Die
Ineffizienz von E-Fuels.
Ach, E-Fuels, okay.
Hoffe ich gesagt, falls es nicht
so ist. Ich weiß es nicht, ich war mir gerade nur unsicher. Aber ja, das fand ich ein schönes Wort auch mit dem Volker am Ende.
So. Heißt, Janis, insgesamt kann man sagen, dass die Autobranche noch nicht wirklich weiß, ob sie E-Autos will oder wann sie auch zu den E-Autos wechselt und dass wir lieber Technologieoffenheit fördern sollten, oder?
Ja, genau, weil Porsche halt noch nichts gesagt hat.
Genau, das ist wichtig.
Und wenn
genau.
Kurz weiter Taste 1, weil Christian Lindner am Telefon ist. Naja.
Kann man die 1 überhaupt belegen? War das nicht so, dass man erst die 2 belegen konnte? Egal.
Jetzt noch kurz,
Marc, aber jetzt würde mich mal ganz persönlich interessieren. Du hast es ja auch in unser Dokument reingeschrieben. Was ist denn deine persönliche Meinung über den Klimawandel?
Da steht im Dokument, ich bin sehr für den Klimawandel.
Und damit hallo zu den weltbewegenden News.
Genau. Mein Thema ist nicht, dass ich sehr für den Klimawandel bin, denn bin ich natürlich,
in Krise kann geil sein. Ja? Ich habe am Anfang, als Moritz und ich das Dokument durchgeschaut haben, habe ich geraten, von wem das Zitat ist, und ich hatte recht. Direkt richtig geschossen.
Genau, es ist von Springer-Chef Matthias Döpfner. Heißt er Matthias?
Ich weiß es nicht, er ist auf jeden Fall Döpfner.
Döpfner. Genau, Matthias Döpfner. Dem seine privaten SMS wurden gelegt, genau, und der hat einiges Interessantes gesagt. Wie gesagt, er ist der Chef von Springer, also von Axel Springer Media GmbH und dementsprechend auch von der Bild. Er hat zum Beispiel gesagt, dass die Ossis entweder Kommunisten oder Faschisten sind und dazwischen gibt es nicht und dass die Ossis eklig sind. Moritz, was bist du von beiden?
Ich bin auf jeden Fall eklig, aber bei dem anderen möchte ich mich nicht zu äußern.
Okay, unentschlossen. Dass er auch sehr für den Klimawandel ist, denn Zivilisationen waren bei Wärme immer erfolgreicher als bei Kälte. Und andere sehr merkwürdige Sachen. Zum Beispiel hat er den Ex-Bildchef Julian Reichelt sehr lange noch verteidigt und denkt, dass persönlich die gemeinsame Weltansicht, dass sie sich sehr verbunden fühlen. Reichelt ist übrigens jetzt der kleine rechte Gnom, der auf YouTube da regelmäßig seine Herz-Podcasts veröffentlicht und mit irgendwelchen Leuten, nenne ich sie mal.
Hast du gerade Netz-Podcast oder Herz-Podcast?
Herz-Podcast. Gesagt?
Ah, okay. Ich war mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber ich hätte es in jedem Fall gut gefunden.
Ja, so der inoffizielle AfD-Podcast, so in die Richtung geht's. Und damit weiß ich nicht, ob ich die AfD oder die junge Alternative meine. Also dieser rechte Gnome, den findet er sehr sympathisch. Corona ist so eine Grippe, der erste Corona-Lockdown ist das Ende der Marktwirtschaft und der Anfang wie 1933 bei Hitlers Machtergreifung. Also solche Sachen, die halt, ja, das sind so ermüdend rechts. Das erwarten wir jetzt von einem Höcke, aber nicht unbedingt von jemandem, der den fucking Axel Springer Verlag leitet. Genau, da gibt es jetzt ganz viel Kritik, aber soweit ich weiß, ist er Stand heute, aber ich sage nicht, was heute ist, immer noch Vorstandsvorsitzender von der Axel Springer SE. Aber es ist sehr interessant, was so jemand denkt, der grundsätzlich eine der auflagenstärksten Zeitungen Deutschlands führt. Und vor allem auch, was er macht. Denn so jemand hat auch eine Parteipräferenz. Und wir haben die Partei heute ein paar Mal genannt, das ist die FDP. Und diese Präferenz ging sogar so weit, dass er vor der Bundestagswahl wirklich Reichelt noch gesagt hat, er soll irgendwas bringen, was die FDP in einem besseren Licht dasteht, damit die FDP eben sehr viel stärker ist, damit mehr Leute die FDP wählen. Ja, so viel zur Überparteilichkeit der Bild, ne?
Ja.
Genau. Also insgesamt
eine Frage an die Runde.
Ja.
Hat bei dir auch Marc kurz geleckt gehabt, Janis?
Ja.
Okay, gut, dann lag es nicht an mir.
In der Aufnahme.
Genau. Ja, in deiner Aufnahme.
Aber wir wissen ja, Corona ist nur eine Grippe, die gefährlich ist für alte und kranke Leute, oder Morris?
Das ist eine schöne Überleitung. Dann ist es Zeit, Goodbye zu sagen. Und zwar Goodbye vielleicht nicht unbedingt zu Corona, aber zur Corona-Warn-App. Denn die Warnfunktion der Corona-Warn-App, also das, was eigentlich im Titel steht, wird zum 1. Mai abgeschaltet. Die wird sozusagen in den Ruhemodus geschickt. Es ist dann nicht mehr möglich, positive Tests in der App zu hinterlegen, um Leute vorzuwarnen. Und Leute bekommen entsprechend auch nicht mehr die rote Meldung, ja, du hattest einen Risikokontakt, du Penner. Genauso steht das übrigens in der App drin.
Was hast du von der Corona-Warn-App? Hast du beim Anfang der App noch in Berlin gewohnt, oder? Hast du eine Berliner Corona-Warn-App?
Nein. Auf jeden Fall wird auch jetzt schon in der App mit einem gelben Banner gewarnt, Achtung, es wird nur noch bis zum 30. April 2023 möglich sein, andere Personen über die Corona-Warn-App zu warnen. Da wir natürlich immer unsere Folgen pünktlich aufnehmen, haben wir dafür natürlich jetzt noch einige Zeit, die App zu nutzen und garantiert nicht morgen den Tag, an dem die App abgeschaltet wird. Aber ja. Und ab dem 1. Juni wird die App auch erstmal nicht mehr weiterentwickelt. Das heißt, bis es wieder mal Corona gibt.
Bis die nächste Pandemie kommt.
Bis die nächste Pandemie kommt. Und die nächste Pandemie ist ja auch schon klar, was es ist. Das müssen diese komischen Grünen sein, die verhindern, dass ich morgens auf der A100 in Berlin mit 150 Sachen zur Arbeit fahren kann, oder nicht?
Aber zumindest ruckelt es dann einmal kurz, vermutlich.
oh Gott.
Okay, das war sehr gemein, Entschuldigung.
Bei einem SUV merkst du das gar nicht.
Weißt du aus Erfahrung, oder?
Ja, die letzte Generation haben wir auch schon vorhin ganz kurz drüber gesprochen oder zumindest einen Wortnebensatz erwähnt. Satznebenwort erwähnt, keine Ahnung. Wir hatten es kurz erwähnt gehabt. Die letzte Generation hat wieder mal protestiert und auch etwas umfangreicher. Die haben vor ungefähr 2 Wochen in Berlin versucht, die Stadt so ein bisschen lahmzulegen, haben an vielen Strecken oder an vielen Streckenpunkten protestiert, haben dort sich an die Straße geklebt. Es gab wieder viele Videos dazu, wo Leute aufgebracht nach vorne geprescht sind und die da angeschrien haben. Das müssen sie sich anhören in dem Moment, ja. Die Protestform, die kann man jetzt gut finden, kann man nicht gut finden. Was ich finde, was absolut nicht geht, ist, das habe ich auch mehrfach gesehen, weil es auf Twitter sehr viel geteilt wurde, ist wirklich, wenn gegen demonstrierende Gewalt ausgeübt wird. Das hat nichts mehr mit Notwehr zu tun, das hat die begehen in dem Moment eine Nötigung, die Demonstranten. Aber gegen Nötigung mit Gewalt zu antworten, ist ein absolutes Unding und hat nichts mehr mit gesundem Menschenverstand zu tun, sondern einfach nur noch mit, Entschuldigung, Dummheit.
Also findest du es nicht okay, wenn Morris mit seinem SUV die ganzen Demonstranten überfährt?
Das ist relativ schmerzhaft bei Tempo 150.
Und meine zweite Frage.
Gar nicht mehr.
Janis, du hast gemeint, die wollten Berlin lahmlegen. Ist es dafür nicht irgendwie 20 oder 30 Jahre zu spät?
Vielleicht. Nicht auf diese Art zumindest.
Wieder,
sie wollen den Verkehr in Berlin lahmlegen.
Verkehr gibt es in Berlin auf jeden Fall genug.
Das musst du wissen, Maus.
Nächstes anyway. Thema.
Nein, ich wollte noch eine andere Sache sagen, die nichts mit Verkehr zu tun hat. Ich finde es ja immer wieder interessant, bei der letzten Generation wird es auf einmal relevant, wenn bei einer Demonstration oder einer Blockade der letzten Generation mal ein Krankenwagen stecken bleibt. Aber wenn die 100 Krankenwagen, die täglich auf deutschen Autobahnen stecken bleiben, weil die deutschen Autofahrer zu doof sind, mal 20 Zentimeter nach links und nach rechts zu fahren, um eine Rettungsgasse zu bilden, dass die dann, die sind in Ordnung, weil die Rettungsgassenbildung verteidigt unsere Freiheit.
Natürlich.
Auto zu fahren.
Ist auch nicht schlimm,
sterben zu lassen.
Ist auch nicht schlimm als vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, als die Milchbauern sich beschwert haben darüber, dass ihre Milchpreise gesenkt wurden und daraufhin auch ähnliche Proteste. Sie haben auch halt Straßen blockiert. Aber damals war das okay. Weil das
du merkst,
war ja
eine Demonstration ist nur dann rechtmäßig, wenn sie die eigene Meinung vertritt. Also
richtig.
Nicht die eigene Meinung, sondern die Meinung, die Heinz Hendrik vertritt. Genau, aber kommen wir zur Zahl des Monats und reden wir über eine Zahl, die eine Bedeutung hat.
Ach, die zwei Zahlen, die eine Bedeutung haben.
Wow. Die hat mehr Bedeutung, als sie sonst hat. Wir reden nämlich über die Zahl 18.041.971. Oder anders gesagt, den 18.04.1971. An diesem Tag ist ein Mensch geboren, der jeden hier in diesem Channel sehr berührt hat und mehr bedeutet als manch anderer Mensch auf der Welt. Es geht um David Tennant.
Also mich hat er noch nicht so berührt, wie er sollte.
Warst du noch nicht mit ihm zusammen duschen?
Okay.
Okay. Das ist sehr schnell wieder serviert. Sehr schön.
Ja. Das war gerade eine Anspielung auf das Interview, wo er davon erzählt hat, dass jemand eine Unterschrift oder ein Autogramm unter der Dusche von ihm wollte.
Ja, das war ich. Das Papier war am Schluss ganz aufgeweicht und ja, hat sich trotzdem gelohnt. Nee, der Tennant hatte Geburtstag, ich glaube, es hatte jährlich.
Krass.
Ja.
Also ich möchte ganz kurz Morris Faulheit unterstellen, weil diese Zahl habe tatsächlich einfach ich da reingeschrieben aus Jux und Dollerei. Aber ich finde es trotzdem gut, dass du die benutzt.
Ist eine gute Zahl.
Ja.
Genau, wir haben den Tag alle gefeiert. Du hast
gerade die Folge auf 22 geändert. Ach, hast du die letzte Folge, die Zwischenfolge als richtige Folge gezählt?
Natürlich.
Ach, krass. Okay, ja, Marc, du wolltest was sagen?
Genau, wir haben alle an den Tagen ein bisschen gefeiert. Wir haben, wir sind jetzt alle nicht so religiös, aber ich glaube, an diesem Tag haben wir wirklich gemerkt, dass es einen Gott geben muss und wie der Gott heißt, wenn man einen Geburtstag hat und so. Das kann man mehr darüber sagen.
Das ist nicht der 24.12.
Das auch ein bisschen.
Es war trotzdem der Moment, um zu beten und verschiedene heilige Texte auszupacken. Nicht wahr, Marc?
Ja, aber das machen wir alle in unseren eigenen Zimmern, da müsst ihr jetzt nicht dabei sein.
Genau. Wir können einfach froh sein, dass unsere privaten SMS noch nicht
nächste Woche.
Nächste Woche, okay.
Ja. Ja. Und dann täglich.
Was nächste Woche auch folgen wird, ist keine neue Folge vom Podcast, weil die kommt monatlich.
Wow. Ich weiß nicht. Gut, dass dir das aufgefallen ist, Maus.
Ich will auf das Ende der Folge hinaus.
Ach so.
Aber wo Ende der Folge? Die Folge ist jetzt zu Ende.
Ja.
Ah.
Lasst ein Like da, abonniert uns, gebt uns Kohle, Kohle, Kohle. Haben wir noch weitere Copyright-Infringements, die wir hier reinpacken können? Unser Podcast ist ewig einfach zu abonnieren und Unsere Gedanken sind frei.
Und wir laufen mit 5000 Volt.
Nein.
Genau. Bevor das noch peinlicher wird, würde ich sagen, wir verabschieden uns, oder?
Danke.
Ja.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr da wart.
Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Viele Grüße an Markus.